Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 2. Königebuch, Kapitel 5. Ich lese die Verse 1 folgende. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgeachtet. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naemans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt doch und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naeman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. In unserem Nachbarhaus sind auf der Fußmatte vor einer Wohnungstür die Buchstaben zu lesen: VIP. Das bedeutet Very Important Person. Und darunter das Wörtchen Only. Man fragt sich, was hat der Mieter sich bei dieser Sache wohl gedacht? Vielleicht ist es scherzhaft gemeint, vielleicht steckt aber auch mehr dahinter, dass er damit sagen will: Jeder, der mich besucht, ist eine sehr wichtige Person. Das ergäbe doch einen sehr guten Sinn. Nun, im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder Menschen gegeben, die einen besonderen Platz eingenommen haben in der Gesellschaft. Und zur Zeit Elisas, des Propheten Gottes, ist das unter den Aramäern der General Naaman gewesen. Er wurde vom König und vom ganzen Volk hoch geehrt. Er war wirklich eine sehr wichtige Person, denn durch ihn gab Gott den Aramäern immer wieder große Siege über die Feinde des aramäischen Volkes. Er verkehrte natürlich in den höchsten Kreisen der Gesellschaft und der König pflegte sich bei seinen Besuchen im Götzentempel auf seinen Arm zu stützen, wenn er dort den Götzen Rimmon anbetete. Ich lese noch einmal den ersten Vers. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, so reich, beliebt, geehrt, mächtig. Das war Naaman, der aramäische General. Er besaß also alles, wonach sich das menschliche Herz sehnt. Und doch über seinem Leben schwebte ein dunkler Schatten, der sein Lebensglück ungeheuer trübte. Ein Schatten, der es ihm unmöglich machte, sich unbeschwert seines Glückes zu erfreuen. Es heißt, er war aber aussätzig. Die Bibel spricht von verschiedenen Arten von Aussatz. Es muss nicht unbedingt dieser Aussatz sein, den man Lepra nennt, wobei die Glieder am Leibe mit der Zeit verfaulen. Aber es war auf jeden Fall bei Naaman ein Aussatz, der seine Lebensqualität, so würden wir heute sagen, doch ziemlich einschränkte. Ihr Lieben, es gibt wohl kaum einen Menschen in dieser Welt, der nicht zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeiner Sache schwer zu leiden hat. Der eine leidet an einer schweren Krankheit, ein anderer an einer unglücklichen Ehe, wiederum ein anderer an schwierigen Arbeitsverhältnissen und so weiter. Wir könnten also die Aufzählung beliebig lang fortsetzen. So unterschiedlich die Leidenswege sind, die Menschen gehen, eine Not haben alle Menschen gemeinsam. Und das ist die Not der Sünde. Und im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine doppelte Not. Zum einen ist es der gefährlichste Zustand für den Menschen überhaupt. Wir lesen davon im Epheserbrief im 2. Kapitel von Vers 1 an. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das ist also der Zustand eines Menschen ohne Christus. Geistlicher Tod. In denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Standen also unter der Androhung des Zornes Gottes. Als solche, die geistlich tot waren und unter dem Einfluss finsterer Mächte standen. Das ist es, was Paulus hier sagen will. Das ist also der Zustand eines Menschen, der ohne Christus lebt, der noch nicht errettet ist durch den Glauben an den Herrn Jesus, der noch keinen Eingang gefunden hat in das Reich der Gnade Gottes, in das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Ein gefährlicher Zustand, in dem sich jeder Mensch von Geburt an befindet. Hinzu kommt eben noch die andere Not, dass ein solcher Mensch nichts weiß von seinem gefährlichen Zustand. Er ist sich darüber gar nicht im Klaren, in welch einer Gefahr er schwebt und welch einem schrecklichen Schicksal er entgegengeht, wenn er nicht zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Er ist also blind für seine geistliche Not. Wäre er dafür sehend oder würden ihm die Augen dafür geöffnet, dann könnte ihm geholfen werden. Der Herr Jesus hat einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, ihr seid blind, ihr seid blinde Blindenführer. Ihr behauptet aber, ihr seid sehend. Wäret ihr blind in euren eigenen Augen, um es mal so zu formulieren, wäret ihr blind in euren eigenen Augen, in eurem eigenen Bewusstsein also, dann wärt ihr im Grunde genommen schon sehend. Das heißt, es könnte euch geholfen werden. Das ist also eine doppelte Not, in der der Mensch sich befindet ohne Christus. Einmal ist er blind, er ist tot in Sünden und Übertretungen, er ist taub für das Hören Gottes und zum Zweiten, er ist sich der großen Gefahr, in der er sich befindet, gar nicht bewusst. Es ist also eine doppelte Not. Und jeder Mensch hat von Natur aus daran teil. Unsere Geschichte erzählt uns nun, auf welche Art und Weise Naaman von seinem Aussatz geheilt wurde. Und dabei kommt es uns heute Morgen in der Hauptsache auf einen Punkt an. Naaman musste sich demütigen. Er musste herunter von seinem hohen Ross. Und das ist immer so, wenn ein Mensch geheilt werden soll von seinem Sündenschaden und mit Gott in Ordnung kommen soll, und wenn er gelingen haben soll auf seinem Weg zur Ehre Gottes, er muss sich vor Gott demütigen. Er muss sich selbst erniedrigen. Und in dem Geschehen, das uns hier berichtet wird, spielt ein junges Mädchen aus Israel eine ganz entscheidende Rolle. Sie ist ein wunderbares Werkzeug in der Hand Gottes. Man hatte sie bei einem Beutezug der Aramäer geraubt und so wurde sie eine Dienstmagd im Hause Naamans. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Es war ein schwerer Weg, den Gott dieses Mädchen geführt hatte. Aber sie war nicht bitter geworden darüber. Sie gab sich auch nicht dem Selbstmitleid hin. Das liegt uns ja immer wieder so nahe, wenn Gott uns schwere Wege führt, dass wir uns selbst bedauern oder dass wir gar bitter werden. Aber das war offensichtlich bei diesem Mädchen nicht der Fall. Vielleicht hatte sie eine Zeit gebraucht, um alles zu verkraften. Ja, wir haben ja nicht immer alles von einem Moment zum anderen, sondern es dauert oftmals eine geraume Zeit, bis wir bestimmte Dinge innerlich verarbeitet haben. Das ist nicht verkehrt, das ist auch nicht sündig. Wir dürfen mit dem, was uns im Innersten unseres Herzens bewegt, dann immer wieder zum Herrn Jesus kommen, bis wir die ganze Geschichte unter den Füßen haben. So wird es möglicherweise bei diesem Mädchen auch gewesen sein. Auf jeden Fall hatte sie inzwischen eine große Liebe bekommen zu Naaman und seinem ganzen Haus. Sie hatte ein Ja zu Gottes Wegen gefunden und da war der Weg innerlich gebahnt. Ja, Gott hatte gebahnte Wege in ihrem Herzen geschenkt, damit sie diesem Naaman zum Segen werden konnte. Sie äußerte den Wunsch und gab folgenden Rat, die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Nun, Naaman macht sich tatsächlich auf den Weg nach Israel und er geht zunächst mit einer Empfehlung von seinem König, vom aramäischen König, zum König Israels. Und er konnte ihm natürlich nicht helfen. Der konnte ihn von seinem Aussatz nicht heilen. Und er dachte, der aramäische König suche einen Anlass zum Krieg, zerriss seine Kleider. Und als Elisa davon erfuhr, ließ er Naaman zu sich kommen. Und nun kommen wir zur ersten Demütigung, die Naaman über sich ergehen lassen musste. Das ist ja heute Morgen jetzt einmal das Hauptthema. Demütigung. Am Hause Elisas angekommen, dachte er natürlich, er würde mit entsprechenden Ehren und mit entsprechender Hochachtung empfangen. Das war er ja so gewohnt, dass Menschen ihm den Hof machten, aber nichts von alledem geschah. Der Prophet hielt es offenbar nicht für nötig, persönlich zu erscheinen, sondern sendet lediglich seinen Boten zu ihm. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Elisa kam also nicht persönlich zu ihm, ging nicht hinaus zu Naaman, sondern sandte lediglich einen Boten zu ihm, mit einem schlichten, einfachen Befehl. Mehr geschah da nicht. Das ging natürlich gegen die Natur des Naaman, gegen seinen Stolz. Das können wir uns gut vorstellen. Und wir sind ähnlich wie dieser Naaman. Wenn man uns nicht die nötige Achtung erweist, die nötige Freundlichkeit, wenn man uns übergeht, dann reagieren wir auch dementsprechend. Unser stolzes Wesen duldet das nicht, will das nicht dulden und will das auch nicht erleiden. So war es hier auch bei Naaman. Das war eine arge Demütigung für ihn, dass dieser Elisa es wagte, nicht persönlich zu erscheinen. Die zweite Demütigung. Es gab kein religiöses Zeremoniell, wie er es ja von zu Hause gewohnt war, in seinem heidnischen Land, nichts von alledem, nichts, was ihn in irgendeine religiöse Hochstimmung hätte versetzen können, sondern nur, wie wir schon sagten, ein Befehl, ein einfacher, schlichter Befehl. Und auch das geht gegen unsere stolze Natur, ging auch gegen die stolze Natur des Naaman. Wir lieben es von Natur aus, was unseren alten Adam in seinen religiösen Gefühlen aufwertet und ihn einige Meter über dem Erdboden schweben lässt, sodass wir dann der Meinung sind, wir wären doch etwas ganz Besonderes. Wollen wir nicht alle immer wieder etwas ganz Besonderes sein, ihr Lieben? Frömmer als die anderen, geachteter als die anderen. Auch das also ging gegen die Natur des Naaman und war eine arge Demütigung für ihn. Und nun kommen wir zur dritten Demütigung, die er über sich ergehen lassen musste. Er sollte sich im Jordan 7-mal waschen. Und das war wirklich eine Zumutung. Was war der Jordan im Vergleich zu den herrlichen Fluten eines Abana und Papa, den stolzen Flüssen von Damaskus? Kein Wunder, dass Naaman sich voller Zorn wieder auf den Heimweg machen wollte. Alles ging gegen sein stolzes Wesen. Pastor Christlieb hat einmal dazu gesagt, Naaman ist angekommen an der Demütigungsklippe. An dieser Klippe sind schon viele Menschen gescheitert, klein werden müssen, niemals. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen. Also Elisa selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Er hatte so seine Vorstellung davon, wie er nun von seinem Aussatz geheilt werden könnte oder sollte. Ich aber dachte, das ist typisch für uns. Wir haben so unsere Vorstellungen, so unsere Ansichten über die Art und Weise, wie Gott mit uns umgehen müsste, wie er mit uns handeln müsste. Und denken wir einmal an das Zentrum unserer Botschaft, an das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von seinem Erlösungswerk, von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wer von uns hätte sich solch ein Erlösungswerk ausgedacht? Sind wir nicht alle von Natur aus solche, die meinen, sie wüssten es besser und könnten sich den Himmel verdienen mit ihren guten, frommen Leistungen, mit dem Halten der Gebote und dergleichen? Ist das nicht unser religiöses Wesen, das sich gegen den Ratschluss Gottes auflehnt? Weshalb Gott sagt in seinem Wort, eure Wege sind nicht meine Wege. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Meine Gedanken und meine Wege sind höher als eure Gedanken und als eure Wege. Sie sind ganz anders. Gott ist in seinem Wesen, in seinem Heilsratschluss, der ganz andere. Es gibt ein gutes Wort aus dem Munde von Professor Iwand, das bei mir hängen geblieben ist. Wenn das Wort Gottes zu uns kommt, wenn wir das Wort Gottes hören, dann kommt es immer zu uns als zu einem Feind, zu einem Gegner. Wir wollen das nicht, was Gott will, von Natur aus. Weder seinem Anspruch im Gesetz Recht geben, noch sein Evangelium, das Evangelium von der Gnade, ist unserem Herzen zutiefst zuwider. Wir wollen uns viel lieber das Himmelreich verdienen, als allein und ausschließlich von der Gnade Jesu zu leben. Und doch ist das der Weg Gottes, der Weg des Heils, kein anderer. Also alles ging gegen die Natur des Naaman, und wir können von daher gut verstehen, dass er zornig wurde, wütend wurde und unverrichteter Dinge wieder abziehen wollte. Ich aber dachte, das ist so unsere Art. Und das wäre tatsächlich geschehen, er wäre tatsächlich unverrichteter Dinge wieder nach Aram zurückgekehrt, wären da nicht seine Diener gewesen, ihr Lieben, diese Diener. Da könnte man auch viel drüber sagen, ich will gleich mal etwas vorlesen, von Pastor Christlieb, diese Diener, vor denen man sich nur verneigen kann, vor denen man nur wirklich Hochachtung haben kann, waren voller zärtlicher Fürsorge für ihren Herrn Naaman und auch voller Weisheit. Hören wir bitte mal gut zu. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Sie machten sich an ihn heran, so heißt es hier. Also sie hatten eine gewisse Scheu, großer Zaghaftigkeit, aber eben auch von der Liebe zu ihrem Herrn geleitet, versuchten sie ihn zu überzeugen, versuchten sie ihn zu überreden. Hören wir mal, was der Pastor Christlieb dazu sagt. Diese Knechte können unsere Lehrmeister sein in der richtigen Behandlung unwilliger und gereizter Sünder, die sich über die Anweisungen des Wortes Gottes ärgern. Ich bekenne mit Schmerz, dass ich oft meine Ohnmacht und Unfähigkeit solchen Seelen gegenüber tief empfinde und Gott anflehe um die Weisheit von oben. Nie solche Menschen von oben herab behandeln. Auch dem schlimmsten Sünder und dem am weitesten abgeirrten Menschen gegenüber die Hochachtung nie vergessen, nie durch Disputieren, sondern in der Weisheit des Heiligen Geistes den von Jesu, dem Gekreuzigten, uns gebahnten, einfachen Rettungsweg aus dem Labyrinth eigener Gedanken weisen, so schlicht, so innig, so treuherzig, wie die Knechte Naamans sagen, ach, dass du dem Propheten von Golgatha gehorchen wolltest, ach, dass du dem Sohn Gottes, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, gehorchen wolltest. Hat das direkt auf den Herrn Jesus Christus bezogen. Ja, das ist eine Art, die wir auch nicht haben, ihr Lieben. Wenn uns stolzes Wesen begegnet, wie reagieren wir darauf? wiederum mit Stolz. Und genau das vermieden hier die Diener des Naaman. Sie erhoben sich nicht über ihren Herrn, sondern sie kamen in großer Demut, in Fürsorge und Liebe zu ihm und versuchten ihn dazu zu bewegen, sich doch unter dem Befehl des Elisa zu beugen und zu demütigen. Und tatsächlich, Naaman war dazu bereit. Er ließ sich überzeugen. Das, was seine Diener ihm sagten, leuchtete ihm ein. Er steigt ab von seinem hohen Ross, von seinem stolzen Ross, begibt sich in den Jordan und taucht 7-mal unter. Und siehe da, er ist gesund. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und was noch wichtiger war, nun wusste er, dass es außer dem Gott Israels keinen anderen Gott gab. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, man könnte von Heilsgewissheit sprechen, ja, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Ihr Lieben, es ist noch kein Mensch erhobenen Hauptes mit einem ungebrochenen, stolzen und selbstgerechten Herzen und Sinn in das Reich Gottes eingegangen. Es sei denn, er hat seinen Stolz bekannt. Es sei denn, er hat sein ungebrochenes, selbstherrliches Wesen vor Gott bekannt. Dann gibt es auch für einen solchen Menschen Gnade. Wer aber darin verharrt, wie es ja dann später bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zum Teil der Fall gewesen ist, für den gibt es keinen Eingang in das Reich der Gnade. Für den gibt es keine Vergebung. Er will ja gar keine Vergebung. Er braucht auch seiner Meinung nach gar keine Vergebung. Er ist ein guter Mensch. Wofür braucht man da einen Erlöser, einen Retter? Wofür braucht man da den Gekreuzigten? Wofür braucht man da Gnade? Es ist also noch niemand mit erhobenen Hauptes durch die enge Pforte gegangen in das Reich Gottes. Wer noch meint, er hätte etwas vorzuweisen, womit er Gott und den Menschen imponieren könnte, hat keinen Anteil an der Kraft des Blutes Jesu. Ist ausgeschlossen vom Himmelreich. Nur das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und auch ein paar religiöse Gefühle helfen da nicht weiter. Das gibt es ja immer wieder, dass Menschen in einen Gottesdienst hineinkommen und ein religiöses Gefühl haben, angesichts dessen, was sie hören, oder angesichts dessen, was gesungen wird, angesichts der Gemeinschaft, die man miteinander hat. Man hat ein erhebendes religiöses Gefühl, aber das hat mit dem Wirken des Heiligen Geistes zunächst mal überhaupt nichts zu tun. Der Heilige Geist trifft durch das Wort Gottes das Gewissen des Menschen und zeigt ihm seine Schuld und Sünde vor Gott auf. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Nimmt ihn dann an die Hand und führt ihn nach Golgatha und zeigt ihm den Gekreuzigten. Malt ihm den Gekreuzigten als den Sünderheiland vor Augen, zu dem man kommen darf mit aller Schuld und Sünde, mit seinem ganzen gottlosen Wesen, der immer gerne vergibt, der alles zudeckt, was in unserem Leben verkehrt gelaufen ist, was Gott betrübt hat, was ihn verunehrt hat. Unsere ganze gottlose Natur hat der Herr Jesus Christus mit ans Kreuz genommen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also religiöse Gefühle an sich tun es nicht. Ohne Demütigung und Selbsterniedrigung gibt es keinen Eingang in das Reich Gottes. Wer nicht als ein elender Sünder zum Herrn Jesus kommt, bekommt keinen Anteil an seiner Erlösung, hat kein Teil am Reich der Gnade. Sich vor Gott zu beugen und an das einfache, schlichte Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu glauben, das ist der Weg zum Heil. Das lernen wir aus der Bibel, das lernen wir aus der Kirchengeschichte, aus der Geschichte der Gemeinde Jesu, das lernen wir aus dem Alten Testament. Überall begegnet uns dieses Prinzip der Demütigung vor Gott und des Glaubens an die Gnade Gottes, die dann in Christus Jesus geoffenbart worden ist. Aber nicht nur beim Eingang durch die enge Pforte, das ist ja der Anfang im Glaubensleben, sondern auch im weiteren Verlauf unseres Glaubenslebens geht es nicht ohne Demütigung. Am liebsten möchten wir ständig auf sonnigen Höhen wandern, aber es geht immer wieder auch in das Tal der Demut hinein. Hinab geht Christi Weg, so sagt der Liederdichter, hinab. Und du und dein Beginnen willst aus vermessenem Stolz bis an des Himmels Zinnen, steigst ungenügsam auf, dein Heiland stieg herab. Wer mit ihm aufwärts will, muss erst mit ihm hinab. Darum mein Sinn hinab, verlerne nur das Steigen. Was leicht ist, hebt sich schnell, was schwer ist, muss sich beugen. Die Quelle, die sich senkt, vermehret ihre Hab und wird zuletzt zum Strom, darum mein Sinn hinab. Das schmeckt uns nicht, das schmeckt uns gar nicht, aber es ist heilsam und der Weg zur größeren Erkenntnis der Gnade Jesu und auch zur größeren Freude an unserem Heiland und zur größeren geistlichen Kraft und Fruchtbarkeit für Gott, dieser Weg ist immer der Weg der Selbsterniedrigung. Und so geht jeder Erneuerung und jeder Wiederherstellung die Selbsterniedrigung voraus. Denken wir an einen Nebukadnezar. Nebukadnezar war ein großer König in Babel, ein gewaltiger Mann. Und dann kam die Stunde, in der er sich erhob und sich selbst die Ehre gab. Wir lesen das im Propheten Daniel Kapitel 4, Vers 26 und 27. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ich habe es jetzt mal betont, ja? Ich habe es erbaut durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist das ungebrochene, stolze, menschliche Herz. So sind auch wir von Natur aus. Ich, ich und noch einmal ich. Und dann demütigt Gott diesen Mann. Und dann wird er befallen von einer Krankheit, von einer Geisteskrankheit, wahrscheinlich von dieser Krankheit namens Insania Zoanthropica, eine Krankheit, die den Menschen glauben lässt, er sei ein Tier. Und so war es dann auch bei Nebukadnezar. Er ging aufs Feld, aß Gras, benahm sich wie ein Wahnsinniger und wurde auf diese Art und Weise dann eben auch für eine ganze Zeit lang von seinem Königsthron verbannt, bis er wieder zu Verstand kam und Gott die Ehre gab. Das ist das Entscheidende. Er gab Gott die Ehre. Er beugte sich, er demütigte sich vor Gott und wurde wieder eingesetzt als König in seiner herrlichen Königsherrschaft. Wiederherstellung dessen, was er verloren hatte. Ihr Lieben, ich dachte daran, dass auch wir manches Mal Dinge verloren haben, zum Beispiel auch geistliche Autorität, auch Autorität im Umgang mit unseren Kindern. Auch das kann man verlieren durch unbeherrschtes Wesen, wenn Eltern sich nicht kontrollieren in ihrem Temperament, dann kann das solch eine Auswirkung haben, dass Kinder die Achtung, den Respekt vor ihren Eltern verlieren. Es gibt viele Dinge, die man verlieren kann. Und der einzige Weg, auf dem man sie wiedererlangen kann, eine solche Autorität, wie es hier bei Nebukadnezar der Fall gewesen ist, auch im Blick auf unsere Kinder, oder sonstige Wiedererlangung von irgendetwas, was wir verloren haben, der Weg führt immer durch die Selbsterniedrigung hindurch. Es geht nicht anders. Dass man zugibt vor Gott, dass man gesündigt hat, dass man Gott Recht gibt in seinem Urteil, auch ihm Recht gibt im Blick auf die Züchtigung, die damit verbunden ist, und dann kann Gott große Dinge tun. Es geht nicht anders als durch Demütigung. So sehen wir es auch bei David, der gedemütigt wurde auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Das war eine schlimme Geschichte. Unterwegs stieß er auf einen Mann namens Shimi, der ihn mit Steinen und mit Lehmklumpen bewarf, und seine umstehenden Leute waren der Meinung, man sollte doch diesen Mann einen Kopf kürzer machen. Aber er wehrte ihn und sagte, Gott hat es ihn geheißen, fluche David. Und hat sich darunter gebeugt. Er wusste, es war eine Züchtigung Gottes. Er dachte sicherlich an die Geschichte mit Batseba. Alles war vergeben. Aber Gott musste ihn noch schwer herannehmen. So kann es auch bei uns sein. Alle Schuld vergeben. Und doch haben wir die Folgen der Sünde noch zu tragen. Werden wir von Gott hart rangenommen, werden gezüchtigt und in diesem Sinne gestraft. In seiner Liebe tut er das, um uns zurechtzubringen, um uns wiederherzustellen. Da kann Gott große Dinge tun, ob im Leben des Einzelnen oder im Leben einer Familie, in der Ehe, im Blick auf die Kinder, auch in einer Gemeinde. Ihr Lieben, es geht nur durch Demütigung vor Gott. Es geht nicht anders. Man kann gegen bestehende Umstände rebellieren, aber das hilft uns nicht weiter. Da sagt Gott Nein dazu. Gott widersteht dem Hoffärtigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist das, was die Heilige Schrift uns lehrt. Beuge dich unter deine eigene Sünde und beuge dich unter die Sünde der ganzen Gemeinde. Wenn du meinst, dass Dinge verkehrt laufen, beuge dich unter die Sünde der ganzen Gemeinde. Das ist der Weg zum Heil. Das ist der Weg zur Wiederherstellung, zur Erneuerung, zu neuer geistlicher Kraft. Es gibt keinen anderen Weg. Gott lässt sich da nichts vormachen und er lässt auch nicht mit sich reden. Es sei denn, du beugst deinen stolzen Nacken, sonst wird Gott dir widerstehen. Er wird es dir nicht gelingen lassen. Aber da, wo du dich beugst, wie ein Naemann sich hier beugte, da kann Gott wirklich wunderbar Heilung schenken. Da kann Gott wirklich wunderbar helfen. Er tut es auch. Naemann wurde gesund. Seine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Was haben wir verloren? Gott kann es dir wieder schenken. Es geht durch Beugung und Glauben. Ja, wo der Mensch Gott Recht gibt, da glaubt er schon. Er glaubt dem Urteil Gottes. Es ist schon Glaube, wenn ein Mensch sich beugt vor Gott. Er glaubt dem Urteil Gottes über sich und über seinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der nicht um seiner Sünde willen, sondern um unserer Sünde willen starb. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas ungemein Wichtiges hinweisen, ihr Lieben. Sich vor Gott zu demütigen ist kein verdienstliches Werk. Herr, du musst ja jetzt segnen, weil ich mich vor dir demütige. Darum geht es nicht. Wir haben auch diese vollkommene Beugung und Demütigung vor Gott allein in dem vollbrachten Erlösungswerk unseres Herrn Jesus in Christus. Er hat sich an unserer Stelle völlig und ganz und hundertprozentig vor Gott gedemütigt und gebeugt, um unserer Sünde willen. Er hat zugegeben dort, dass wir Sünder sind und dass wir das Gericht Gottes verdient haben. Das hat er stellvertretend vor Gott zugegeben. Er hat stellvertretend für uns Gott hundertprozentig Recht gegeben. Insofern haben wir auch diese Beugung und Demütigung allein in Christus. Und von daher wirkt der Heilige Geist auch etwas davon in unserem Leben. Nur von daher, nur von Christus her. nur von seinem vollbrachten Erlösungswerk, Herr. Von daher dürfen wir auch beten, Herr, brich doch mein stolzes Wesen. Nur von daher, es ist schon alles in Christus vorhanden. Von daher dürfen wir den Herrn anrufen und bitten, Herr, beuge mich, mach aus dem Ton, der doch zu nichts sonst für dich wert, ein dir gebräuchliches Gefäß, das dich gebeugt in Demut ehrt. Amen.